Lage an der Leine, ein Talk-Podcast der Nobilis, wird Ihnen heute präsentiert von Parfümerie Liebe. Seit 150 Jahren Ihre erste Adresse im Bereich Parfümerie, Mode und Wohnaccessoires. Feiern Sie mit bis zum 9. Oktober mit besonderen Aktionen und Gästen und bekommen Sie 15% Rabatt für Ihren Einkauf. Für 150 Jahre Liebe. Und jetzt gute Unterhaltung mit der neuen Folge. Mit Marleen Geider.
Wir sind hier heute mit Lage an der Leine in der niedersächsischen Staatskanzlei zu Gast. Wir besprechen das Thema 60 Jahre Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und Türkei, 60-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Doris Schröder-Köpf und Ayda Kirci werden dazu etwas erzählen. Und wir wollen uns ein bisschen unterhalten zu dem Thema, ja, wie leben eigentlich Deutsche und Türken zusammen heutzutage in Niedersachsen? Was gibt es da für Besonderheiten? Und können wir eigentlich auch von einer deutsch-türkischen Freundschaft sprechen? Immerhin haben wir 3 Millionen Personen mit türkischstämmigem Hintergrund in Deutschland, davon ungefähr 90.000 in Niedersachsen. Damit sind die Türken die zweitgrößte Migrationspopulation nach den Polen hier in Niedersachsen. Wie sieht eigentlich das Zusammenleben aus zwischen Türken und Deutschen? Ayda Kirci, was würden Sie sagen?
Also Sie meinen heutzutage jetzt wie leben so wir im miteinander? Alltag? Ja. Wir sind Freunde, würde ich sagen. Also für mich ist Hannover, Deutschland meine Heimat. Und ich bin zwar türkischstämmig, komme aus einem anderen Kulturkreis, aber für mich gibt es keine andere Heimat als Deutschland.
Ja, vielleicht können Sie mal zu Ihrer Biografie etwas sagen. Sie gehören zu der zweiten Generation türkischer Gastarbeiter, kann man sagen. Sie sind hier geboren. Wann und wo sind Sie aufgewachsen?
Also ich bin hier in Hannover geboren und aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen und habe eigentlich die Türkei immer nur besucht. Mhm. Daher ist das für mich selbstverständlich, hier zu leben. Ja. Und freue mich natürlich auch, wenn ich nicht als Türkin angesehen werde, sondern wenn ich eine von dieser Gesellschaft bin.
Fühlen Sie sich als Deutsche oder eher als...
Also ich würde es so sagen, ich fühle mich sehr privilegiert, weil ich hier in Deutschland lebe. Mhm. Aber auch die Kulturvielfalt der Türkei kenne und in mir trage.
Mhm. Ja, vielleicht können Sie auch etwas zu Ihrem Werdegang sagen. Sie sind ja Künstlerin und Sängerin und haben gerade eine ganz erfolgreiche Tournee abgeschlossen in der Region Hannover, Anatolien meets Jazz. Sie haben berichtet, dass Sie volle Freizeitheime und Parks hatten. Ja, wie war das? Wie ist das angekommen?
Also das Projekt Anatolien Goes Jazz, das haben wir als Experiment gestartet, weil wir irgendetwas Sichtbares machen wollten jetzt im Jubiläumsjahr des Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei. Und wir wussten gar nicht, was auf uns zukommen wird. Hauptsache, wir machen irgendetwas. Und dann haben wir auch viele Menschen mobilisiert und für uns gewinnen können. Und das Ganze war eigentlich so eine kurzfristige Aktion. Und wir konnten unser Glück gar nicht glauben. Die Menschen haben wirklich Seite an Seite zusammen gefeiert, Deutsche und auch türkischstämmige MitbürgerInnen. Wir waren überglücklich.
Eine ganz besondere Kombination. Vielleicht können Sie noch mal was zu der Musik sagen. Also deutsche Rhythmen, türkische Rhythmen oder was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, wir haben gedacht, wir wenden mal so einen kleinen Trick an. Wie kriegen wir beide Seiten? Und dann haben wir uns gedacht, mit türkischer Volksmusik kriegen wir die türkische Seite, weil alle Menschen kennen die Lieder. Sie sind mit den Volksliedern aufgewachsen. Und die deutsche Seite wollten wir dann mit Jazzmusik gewinnen. Und das hat tatsächlich geklappt. Also wir hatten tatsächlich auch teilweise Jazz-Fanatiker, die das so abgefeiert haben, weil das so in den Bereich Ethno-Jazz fällt. Und sie meinten auch selbst, sowas haben sie in der Kombination gar nicht gehört. Und sie hätten auch niemals den Zugang zur türkischen Musik gehabt. Und es hat geklappt tatsächlich. Also die Leute waren am Anfang der Konzerte sehr distanziert, wussten nicht, was so auf sie zukommt. Und zum Schluss waren sie wirklich in absoluter Feierlaune und kamen mit einem guten Gefühl raus.
Also Anatolien Goes Jazz auch als Beitrag zur Völkerverständigung, kann man sagen, oder?
Ich hoffe es.
Frau Doris Schröder-Köpf, waren Sie auch anwesend bei eines der Konzerte? Haben Sie Waren Sie dabei?
Nein, ich habe das leider nicht geschafft, aber ich habe mitgeholfen, ein bisschen zu promoten über die sozialen Medien, das auch unterstützt, weil ich das Projekt natürlich auch ganz fantastisch finde. Die türkische Musik, und ich finde auch türkische Schlager, obwohl ich gar nichts davon verstehe, ich verstehe kein Wort, aber ich finde sie trotzdem irgendwie klasse und stimmungsvoll, wenn man so auf so Hochzeiten ist und so. Und ich fand die Idee, in einer Stadt, in der der Jazz so hochgehalten wird, wie in Hannover mit dem Jazzclub, mit unseren legendären Veranstaltungen, das zusammenzubringen, war eine geniale Idee von Aida Kirci, und deswegen habe ich das sehr gerne aus ganzem Herzen irgendwie unterstützt und mitgeholfen, die Veranstaltung ein bisschen zu promoten.
Klasse. Ja, Frau Schröder-Köpp, Sie sind ja nicht nur SPD-Landtagsabgeordnete, sondern auch ehrenamtliche Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe. Vielleicht können Sie einfach mal beschreiben und erklären, was Ihre Aufgaben sind. Was macht ein Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe genau?
Vielleicht kann man sagen, dass in allen 16 Bundesländern so oder ähnliche Beauftragtensituationen gibt, weil man mal festgestellt hat, dass viele Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, aus welchen Gründen auch immer, manchmal ein sehr distanziertes Verhältnis zu Behörden, zu Ministerien, ja, zu Behörden und zur staatlichen Seite vielleicht insgesamt haben. Viele haben in ihren Herkunftsländern Manipulationen erlebt, viele flüchten ja auch vor einem gewalttätigen Staat. Und da ist es wichtig, ein Angebot zu machen, das sozusagen sehr, also das etwas persönlicher ist, das keine Behörde ist. Und ich stehe sozusagen als Mensch auch hier als Landesbeauftragte. Ich bin nicht weisungsgebunden. Ich sage immer, über mir ist nur der liebe Gott. Also ich bin eingesetzt vom Kabinett. Aber ansonsten bin ich frei zu entscheiden, wie ich die Dinge handhabe. Ich habe eine Verschwiegenheitspflicht, die erstreckt sich auch auf mein ganzes Team, und eine Ombudsfunktion. Das heißt, wir müssen nicht schauen, wie ist ja die jetzige Gesetzeslage, wie ist das, wie ist jenes, sondern wir können aus unserer inneren Überzeugung heraus sagen, das halten wir für richtig, das halten wir für falsch im Sinne der Menschen. Wir können sozusagen über das hinausgehen, was eine Ministerin oder Minister, die in der Kabinettsdisziplin sind, die im Regelwerk von Beschlüssen auf Länder- und Bundesebene stecken. Wir können sozusagen anders arbeiten, freier und vielleicht ein bisschen noch quasi den Menschen zugewandter, persönlicher, als dass Leute können, die in anderen sozusagen Zusammenhängen stecken.
Ich denke mal, die Pandemie war wirklich Integrationsverhinderer nochmal ein zusätzlicher. Ich habe das selber auch erlebt im privaten Umfeld. Also gibt es eigentlich jetzt noch mehr zu tun, oder? Durch diese Pandemie. Jetzt müssen wir noch wieder mehr Hürden abbauen, oder was? Wie haben Sie das erlebt?
Ja, absolut. Wir haben letztendlich viele Monate verloren, in denen normalerweise Kontakte geknüpft werden, in denen normalerweise Freundschaften geschlossen werden, Arbeitsverhältnisse beginnen, man die Sprache lernt und alles so. Was. Und diese Monate, die müssen wir jetzt irgendwie aufholen. Viele Leute, die ehrenamtlich tätig sind, haben sich zum Beispiel jetzt nicht in die Flüchtlingsunterkünfte getraut oder durften sie auch nicht betreten. Wir haben viele ehrenamtlich Tätige, die schon älter sind, die besonders große Ängste hatten und natürlich, die durften teilweise ihre eigenen Enkelkinder ja nicht sehen und haben dann natürlich verständlicherweise auch Ängste gehabt, irgendwie diese ehrenamtliche Arbeit zu machen, oder alle hatten Ängste letztendlich. Und da ist ganz viel liegen geblieben. Vieles hat nicht stattgefunden. Vieles hat unter erschwerten Bedingungen stattgefunden. Man lernt nicht so gut eine Sprache bei einer Zoom-Konferenz oder in einer Videoschalte, sondern man lernt durch den Austausch, ein bisschen durch das auch nebenbei irgendwas bereden. Und diese Konferenzen, die Videokonferenzen, die enden ja immer dann ganz knackig und dieser Austausch findet dann nicht statt. Und auch eben diese zwischenmenschlichen Begegnungen, die fehlen, in denen man sozusagen so kleine Stücke dann auch vorangekommen ist, um sich irgendwie heimischer zu fühlen.
Ja, umso schöner, dass wir heute hier zusammensitzen. Das hat ja auch einen Grund, dass wir zusammensitzen. Sie beiden sind auch privat miteinander bekannt, Aida Kirci und Doris Schröder-Köpp. Würden Sie sagen, woher Sie sich kennen und wie Ihr Verhältnis zueinander ist? Beziehungsweise kann man von einer Freundschaft sprechen, von einer deutsch-türkischen Freundschaft?
Also wir haben auf jeden Fall eine freundschaftliche Beziehung. Wir kennen uns jetzt auch schon etliche Jahre. Ich weiß gar nicht genau, wann das losgegangen ist. Wir sind uns hier in Hannover halt häufiger begegnet. Sie war die Hannoveranerin, ich die Zugezogene. Das ist ja eben auch sehr witzig.
Ja, auch schön, ja.
Ich habe ja auch in gewisser Weise einen Zuwanderungshintergrund. Ich komme aus Bayern und bin dann erst in einem fortgeschrittenen Alter hier nach Niedersachsen gekommen, aus persönlichen Gründen. Und habe hier quasi nach Niedersachsen eingeheiratet und habe mich immer gefreut, wenn ich Leute getroffen habe, die so interessante Sachen machen, und ich liebe Musik, und da in dem Zusammenhang haben wir uns kennengelernt.
Ja, klasse. Doris Schröder-Köpf hat mich immer unterstützt. Mhm. Also es ist ein Vertrauensverhältnis entstanden, so mit der Zeit, und sie hat auch die Schirmherrschaft von vergangenen Projekten von mir unterstützt. Und also ich möchte auch zu ihrer Arbeit etwas sagen. Ich finde, dass die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe eine aufrichtige Person ist in Bezug auf diese Arbeit. Das habe ich bei Frau Schröder-Köpf immer wieder erlebt. Und Frau Schröder-Köpf hat auch schon vielen Menschen aufrichtig in Niedersachsen geholfen. Und eine Sache, an die erinnere ich mich sehr gerne, als vor ein paar Jahren der Putschversuch war in der Türkei, da befand ich mich gerade mit meiner Familie in der Türkei, und da hat Frau Schröder-Köpf mir gleich über die sozialen Medien geschrieben, hier ist meine Telefonnummer und hier kannst du anrufen, wir unterstützen euch, wenn irgendwas sein sollte. Und das, ja, das fand ich großartig.
Was sind denn eigentlich jetzt heutzutage, Frau Kirtschi, vielleicht auch nochmal, die Probleme zwischen deutschen und türkischen Mitbürgern hier in Hannover oder Niedersachsen? Gibt es da Dinge, die Sie ganz klar benennen können?
Unterschiedliche Probleme. Erstmal gibt es die Probleme untereinander innerhalb der türkischen Community. Da gibt es verschiedene Gruppierungen. Und ich glaube, das hat auch etwas auch mit der politischen Entwicklung in der Türkei zu tun, dass sich dann so Gruppierungen gebildet haben. Abgesehen davon war es schon immer so, dass in der Türkei diese Gruppierungen immer miteinander zusammenleben mussten.
Welche sind das?
Sie mussten sich arrangieren, also Kurden, Sunniten, Aleviten, das sind ja ganz unterschiedliche Menschen. Einige sind christlich, andere sind muslimisch, oder Jesiden gibt es ja auch. Und die Jesiden sind viel früher aus der Türkei raus, aber alle anderen Gruppierungen, die müssen sich arrangieren, und die leben auch Seite an Seite. Und ich finde, wie ich es erlebe, recht friedlich. Also es ist schon eine stabile Gesellschaft in der Türkei, die sich gut arrangiert. Hier ist es ganz anders. Hier erlebe ich das so, dass sich die Menschen wirklich aus dem Weg gehen und dass da auch politische Strömungen entstehen und dass dann auch Instrumentalisierungen da sind, dass junge Menschen zum Beispiel auch für ganz bestimmte Sachen instrumentalisiert werden. Daher ist es auch umso wichtiger, dass wir hier Brücken aufrechterhalten, aber auch Brücken wieder hinzubauen, damit das gar nicht passiert, dass also wirklich die jungen Menschen hier die Möglichkeit haben, eine solide Ausbildung zu machen, dass sie zur Mehrheitsgesellschaft gehören und dass keiner auf dumme Gedanken kommt, dann diese Menschen zu instrumentalisieren und für ihre eigenen politischen Dinge missbrauchen.
Das heißt, es gibt auch eine ganz, ganz klare Forderung an die Politik, also dass man sagt, wir müssen mehr für die Integration der Jugend tun, höre ich daraus, oder was ist da die Forderung?
Genau, also nicht nur das, sondern auch wirklich eine Aufklärung. Ich hoffe sehr, dass auch in den Schulen noch viel aktiver auf einige Sachen eingegangen wird, auch auf demokratische Werte. Eine stabile, gesunde Demokratie, eine gesunde Streitkultur ist sehr, sehr wichtig, dass man auch immer im Austausch bleibt, dass wirklich Menschen mit Zuwanderungsgeschichte auch keine Fremden sind, sondern dass man sich untereinander kennt. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, damals in den 50er und 60er Jahren hieß man ja die Gastarbeiter herzlich willkommen. Sie wurden damals gebraucht, um nach dem Zweiten Weltkrieg auch Aufbauarbeit hier zu leisten, die Wirtschaft in Gang zu bringen. Und heutzutage gibt es eher massive Bedenken gegenüber Neuerkömmlingen, so wie wir das erlebt haben bei der Flüchtlingswelle von 2015. Wie können wir das eigentlich schaffen, dass wir so Ängste gegenüber Fremden nehmen und nationalistischen Tendenzen entgegenwirken sozusagen? Gibt es da Konzepte, Ideen, Überlegungen, Frau Schröder-Köpf?
Da muss ich jetzt leider so ein bisschen ausholen. Also Deutschland ist eines der größten Einwanderungsländer der Erde und ist es geworden quasi durch die Hintertür. Anders als die Vereinigten Staaten oder Kanada hat nie jemand beschlossen, kein Bundestag oder sonst irgendjemand beschlossen, wir wollen jetzt ein Einwanderungsland werden. Also wir sind ein Einwanderungsland geworden, quasi durch die Hintertür. Und deshalb haben wir auch keinen quasi Überbau. In Kanada ist das sozusagen Motto, hinter dem sich das Land versammelt, Diversity in Unity oder Unity in Diversity, Diversity in Unity, glaube ich. Und das ist sozusagen das Staatsmotto. Und sowas haben wir nicht. Das heißt, wir haben jetzt den quasi Unterbau, die Menschen sind da, aber wir haben quasi nicht den Überbau, nicht diese ideologische Beschäftigung damit und so. Wir müssen also quasi das nachholen, was die anderen als Konzept von Anfang an hatten. Wir sind also eines der größten Einwanderungsländer der Erde. Wir haben aber zum Beispiel kein Migrationsministerium. Ne? So, bei uns gab es sogar mal früher ein Postministerium. Ja, es gab ein Ministerium für innerdeutsche Beziehungen, als man solche noch zu pflegen hatte. Die wurden dann abgeschafft, dass sie nicht mehr gebraucht wurden. Aber wir haben es nicht geschafft, in diesen ganzen Jahrzehnten sowas wie so ein Migrationsministerium zu machen. Also, oder jedenfalls ein Ministerium, wo das so quasi mit dabei ist.
Jetzt heißt es ja
das ist nur der, Entschuldigung, wenn ich das so sage, nur der Ausdruck von dem, dass man sich nie so bekannt hat und gesagt hat, okay, wir sind jetzt eins der größten Einwanderungsländer der Erde. Wir müssen jetzt alles sortieren danach. Wir müssen jetzt das alles mal sozusagen ordnen. Was brauchen wir? Was wollen wir? Wie viel Zuwanderung haben wir? Wie viel Zuwanderung aus dem EU sozusagen Ausland? Wie viel Zuwanderung haben wir aus Drittstaaten? Wie viel Zuwanderung haben wir nolens volens durch Flucht? So, und das alles zu sortieren, mal auf solide Beine zu stellen, das ist bisher unterblieben, aber diese Ordnung muss man mal irgendwie herstellen. Wir haben ein Ausländerrecht, das immer noch auf Abwehr quasi aus ist. Deswegen ist bei uns die größte Integrationsbehörde dem Innenministerium in Berlin angegliedert. Ja? Und da ist natürlich auch, ich sage mal so, immer noch dieses Gefühl, Ausländer ist gleich Gefahr, Abschiebung, Dings. So, das ist da, das schwirrt da noch so im Raum. Ja. Nicht bei den einzelnen Menschen und nicht so konkret, aber irgendwie dieser Zusammenhang, der ist immer noch da. Das heißt, wir müssen das jetzt ordnen und diskutieren, wo wir als Land eigentlich hinwollen. Da gibt es eine Migrationsforscherin, Naika Forutan, die sagt, dass Deutschland befindet sich gerade in einer Art Identitätsstress. Mhm. Wer sind wir eigentlich? Wo wollen wir hin mit unserem Land? Wie soll das aussehen? Wie wollen wir zusammenleben? Was wollen wir alle gemeinsam akzeptieren und was akzeptieren wir nicht? Da gibt's so Bausteine, die Frau Kirtschi und mich natürlich beschäftigen. Mir persönlich ist es egal, ob ein alter weißer Mann mir meine Rechte als Frau streitig machen möchte oder ein junger nicht weißer Mann. Das ist mir ganz egal. Ich möchte das von niemandem antasten lassen. Also die Gleichberechtigung der Frau zum Beispiel. Ist mir egal, wo die Männer herkommen. Wer da dran geht, kriegt's mit mir zu tun. So, also das ist meine Haltung und das weiß ich von Frau Kirtschi eben auch, dass sie da kämpft. So, und diese Dinge, also wir müssen aushandeln, neu, was wir eigentlich sein wollen, wohin wir uns entwickeln wollen. Weil eines ist auch klar, Migration gab's immer. Mhm. Und Migration wird's immer geben. Die meisten Menschen wollen ihre Heimat nicht verlassen, weil es einfach schöner ist, im Familienverbund zu leben. Aber viele müssen die Heimat verlassen und viele können zurück. Arbeitsmigrantinnen und Migranten, größte Gruppe, die Polen, die pendeln teilweise. Die arbeiten ein paar Jahre hier, dann gehen sie wieder zurück und so weiter. Da geht das. Aber viele können auch nicht zurück und viele verlieren dann den Anschluss auch in der alten Heimat. Und viele, die geflüchtet sind, können nie mehr zurück. Und deswegen, wir müssen uns als Deutschland, wir müssen darüber diskutieren, wer wollen wir sein? Wie wollen wir sein als Land?
Also bisher haben wir uns aber noch nicht als Einwanderungsland begriffen. Jedenfalls die Mehrheit hat man manchmal den Eindruck, dass sie das noch nicht akzeptieren können. Das ist vielleicht diese Identifikationsfrage an der Stelle. Dabei ist das ja auch eine Bereicherung, die Migration. Vor allem brauchen wir angesichts des deutlichen Fachkräftemangels in der Gastronomie, Industrie und Pflege ja mehr denn je Hilfe von ausländischen Arbeitskräften auch. Wie sind eigentlich Ihre Erfahrungen aus Gesprächen mit Institutionen und Unternehmern? Gibt es damit mittlerweile eine deutlichere Bereitschaft zur Integration von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund oder muss dort immer noch Überzeugungsarbeit geleistet werden? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ich würde sagen, dass die niedersächsische Wirtschaft, die Betriebe, dass die da sehr weit sind und sehr engagiert sind. Das ist, wie es eigentlich damals war, als die Anwerbeabkommen geschlossen wurden. Die Wirtschaft braucht die Arbeitskräfte. Die Wirtschaft versucht inzwischen selber sozusagen die Leute zu holen, zu unterstützen. Wir kennen einen Malerbetrieb in Neustadt am Rübenberge, der sich vorbildlich kümmert, der eigene Deutschkurse anbietet. Das ist die Firma Temps, das darf man vielleicht ruhig mal sagen, weil die das so unglaublich gut machen, dass ich die immer gerne als Beispiel nehme. Malernachwuchs, großes Thema, große Schwierigkeiten, die Baubranche boomt, alle Gewerbe brauchen eigentlich mehr Leute. Und es sind ja auch Tätigkeiten, bei denen man oft hart arbeiten muss, in denen sozusagen man sehr körperlich gefordert ist und die haben gefordert sind und da die haben großen Nachwuchsmangel. Und die arbeiten so hart dran und dafür, dass die jungen Menschen dass es denen bei ihnen gut geht, die begleiten die jungen Leute durch die Berufsschule, die haben extra Leute eingestellt, selber als Firma Deutschunterricht machen und sozusagen zusätzlich zum staatlichen Programm, sage ich jetzt mal, noch speziell mit den einzelnen Jugendlichen arbeiten. Und es gibt viele Firmen, die das machen. Ich habe so einen Parkettleger, der mir erzählt hat, er hat jetzt schon 2 Geflüchtete durch diese Parkettlegerlehre gebracht, mit viel Einsatz auch. Die Ehefrau gibt noch zusätzlich vom Betriebsinhaber noch zusätzlich Deutschunterricht. Es entstehen auch enge Bindungen. Und diese Bindungen und diese Begegnungen am Arbeitsplatz, die sind auch, finde ich, der Integrationsmotor schlechthin. Wenn jemand mit seiner eigenen Hände Arbeit sozusagen seinen Lebensunterhalt verdienen kann, selbst wenn man in manchen Branchen leider noch aufstocken muss, ist es aber so, dass man natürlich Stolz entwickelt. Man hat aber vor allem auch Kontakte. Man hat Beziehungen in die neue Welt, angenehmere mit den Kolleginnen und Kollegen, unangenehmere, wenn man sich um sowas wie Steuererklärung kümmern muss. Aber man hat dieses Geflecht, in dem man dann irgendwann mal sich sicher und zu Hause fühlt. Und Arbeit ist wirklich der wichtigste Hebel für Integration. Deswegen, auch wenn man nicht in der Lage ist, viel zu machen, weil man traumatisiert ist, wir haben das bei vielen Geflüchteten, ein bisschen was hilft einem sozusagen, diese Stabilität wieder zu bekommen und diesen Anschluss zu finden. Und für die aufnehmende Bevölkerung ist das auch wichtig. Es ist ja nicht nur eine rein weise ältere deutsche Gruppe, die da aufnehmen muss. Es sind ja ganz viele verschiedene Gruppierungen. Wir haben ganz viele Leute, die aus osteuropäischen Staaten kommen, die große Schwierigkeiten hatten mit der Aufnahme der großen Anzahl von Geflüchteten. Wir haben also sozusagen eine ganz bunte Gemengelage. Trifft man sich am Arbeitsplatz, lernt man sich kennen, lernt man die Vorlieben kennen, die Familienhintergründe, bauen sich diese Vorurteile ab, weil Begegnung ist der Schlüssel für alles.
Frau Aydar-Kirci, ich habe gelesen, dass unter den Gastarbeitern damals dieses Wort Gurbit, verspreche ich das richtig oder falsch aus, für die Fremde, das ferne Land, als Synonym für Deutschland verwendet wurde. Wie ist das eigentlich heute? Gibt es in der zweiten und dritten Generation der Gastarbeiter noch diese Verwendung oder dieses Wort? Gibt es das noch?
Also das Wort gibt es auch in der Türkei, weil es in der Türkei Landflucht gibt oder früher noch viel stärker gab. So stark ist das heutzutage nicht mehr. Das Wort Gurbet, das ist auch in der Volksmusik sehr, sehr stark vertreten. Und das ist ein Wort, was sozusagen auch so ein bisschen die Sehnsucht zur Heimat, zum Heimatort auch ausdrückt. Mhm. Das gibt es heutzutage immer noch. Also es ist so ein sehr stark verankertes Wort in der türkischen Sprache.
Und Sie selber sagen ja ganz selbstbewusst auch, ich bin ein Gastarbeiterkind und haben sogar so Ihr neues Album benannt, was Ende des Jahres erscheinen wird. Was bedeutet es eigentlich 2021, Gastarbeiterkind zu sein? Verblassen da mittlerweile die Erinnerungen an diese Zeit auch innerhalb der Familien? Wie würden Sie das beschreiben?
Also mit dem Wort Gastarbeiterkind möchte ich einfach nur ausdrücken, dass ich für mich eine Identität gefunden habe, dass ich sage, meine Eltern sind dann und dann gekommen. Ich bin hier geboren. Eigentlich sollten meine Eltern gehen, Aber sie sind geblieben und ich bin ein Teil von Deutschland, Gastarbeiterkind, um einfach dem Ganzen einen Namen zu geben, weil ich immer wieder auch auf mein Aussehen gefragt werde, woher kommst du? Also ich meine, ich bin hier geboren und aufgewachsen, so viele Jahre in Deutschland und die Deutschen, die sind ein Teil von mir. Das Land, das ist mein Land sozusagen und ich werde immer noch gefragt, woher kommst du? Und um da einfach auch mal so ein bisschen selbstironisch zu sagen, ja, ich bin ein Gastarbeiterkind. Genau, aber auch um dann auch meine Wurzeln nochmal zu benennen und vielleicht auch anderen auch mal zu sagen, ihr seid auch Gastarbeiterkinder. Ja, das ist unsere Geschichte, aber Deutschland ist unsere Heimat.
Sie sind ja damit auch ein Kind beider Kulturen, kann man sagen. Was trennt uns Deutsche und Türken heutzutage noch kulturell? Oder sind wir uns vielleicht sogar viel näher als allgemein hin bekannt? Haben Sie dazu eine Anekdote vielleicht auch?
Das, was vorrangig ist, ist, dass wir uns beide Seiten haben sich so viel geschenkt und gegeben. Mein Vater zum Beispiel war Unternehmer, also er hatte ein Reisebüro.
Ja.
Deshalb war ich auch so privilegiert, durfte immer in die Türkei fliegen. Deshalb ist mein Türkisch auch so gut. Aber mein Vater war absolut pünktlich. Also so pünktlich wie die Eisenbahn. Und meine Mutter auch. Beide. Meine Mutter ist dann Hausdame geworden in einem renovierten Hotel hier in Hannover. Und beide, also wirklich. Und in der Türkei kamen sie dann damit gar nicht klar, dass die Türken da so ein bisschen lockerer sind, ne? Und das ist also etwas, eine Attitüde, die sie mit angenommen haben, aber auch viele andere Attitüden. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir MigrantInnen, so sage ich das jetzt einfach mal, dass wir auch den deutschen Menschen ganz, ganz viel geschenkt haben und dass dadurch das moderne, bunte Deutschland entstanden ist und jeder, der das nicht akzeptiert hat, die Augen noch nicht aufgemacht.
Glauben Sie, auch vielleicht die Frage an beide, fehlt da manchmal noch so eine gewisse Dankbarkeit gegenüber der Errungenschaften der sogenannten ersten Generation der Gastarbeiter, dass man eigentlich mal sieht und auch honoriert, was da eigentlich geleistet wurde an Aufbauarbeit?
Ja, absolut. Also diese Dankbarkeit für die Leistungen, das hat sich noch nicht überall rumgesprochen. Also das Wirtschaftswunder, der Wiederaufbau und der Erfolg der deutschen Wirtschaft in der ganzen Welt, also Stichwort Exportweltmeister und sowas, das wäre nicht denkbar ohne die Arbeitskräfte, die damals im Rahmen der Anwerbeabkommen nach Deutschland kamen und unter in schwierigsten Verhältnissen, teilweise in Baracken, isoliert von zu Hause, waren ja noch die Zeiten, können sich die Jungen nicht mehr vorstellen, ohne Handy und ohne alles. Also nicht wissend, wann kommt man wieder zurück, welche Familie findet man dann dort vor, erkennen die Kinder einen dann wieder, wenn man nach Hause kommt, ne? Und alle diese Sachen, die haben hart gearbeitet, viele Jobs gemacht, im Bergbau, in den Hütten, deswegen sind ja auch in Niedersachsen die großen türkischen Zuwanderungen in die Orte passiert, wo also wie Salzgitter, wo eben Stahlindustrie war, Hochöfen, wo wirklich hart, körperlich auch hart gearbeitet wurde. Im Ruhrgebiet waren es die Bergwerke, ne, und so weiter. Und also ohne Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, man darf die Frauen nicht vergessen. Es kamen in großer Zahl auch Frauen, die auch viel in Berufen gearbeitet haben, die körperlich sehr anstrengend waren oder die niemand sonst machen wollte. Und auch diese Frauen haben Großartiges geleistet. Und manchmal macht man denen ja die Vorwürfe heute, dass sie sagen, ach, die sind schon so lange hier und die können immer noch nicht Deutsch. Dann sage ich, also wenn du tagsüber irgendwie dich um die Kinder kümmern müsstest und nachts die halbe Nacht putzen, ja, dann wärst du auch nicht in der Lage gewesen, die Sprache so zu lernen, wie du dir das jetzt irgendwie so ausmalst, ne? Also der Respekt für die Leistungen dieser Generation, der hat sich noch nicht so verbreitet, aber diese Jubiläen sollen ja gerade dazu beitragen, dass man mehr über diesen Anteil der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter am Erfolg Deutschlands auch spricht. Wir versuchen das mit unseren Aktivitäten, das deutlich zu machen. Jetzt feiern wir das 60-jährige Anwerbeabkommen mit der Türkei. Wir hatten 2020 das Jubiläum der Italiener. Und es gibt ja viele Gruppierungen und viele beschäftigen sich jetzt damit. Und ich freue mich darauf, dass wir doch alles in allem schon relativ gut zusammengewachsen sind. Es gibt ein Video, ich glaube aus Dänemark ist das, wo ganz viele Menschen so in einer Gruppe stehen und ganz viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Herkünften. Und dann wird gesucht, was eint. Wer von euch ist Vater oder Mutter? Und die Menschen gehen in so eine Gruppe. Wer von euch hat dieses oder jenes Hobby? Und wer von euch macht das und das? Und es finden sich Paare und Kombinationen. Und auf einmal redet man nicht mehr drüber, woher jemand kommt, sondern wer jemand ist, wie engagiert jemand ist, welche Hobbys, welche Berufe, welche Vorlieben man hat. Und guckt nicht mehr, kommt der Mensch aus der oder jenen Region der Erde oder kommt dessen Vorfahren aus der oder jenen Region der Erde. Ich finde auch, dass die Menschen durchaus unterschiedlich da rangehen dürfen. Alles. Manche hängen mehr an Tradition, manche weniger. Ich habe am Wochenende den Sonntag mit Russlanddeutschen, vertriebenen Spätaussiedlern verbracht und auch da ist es so, da ist was Deutsches und was Russisches. Die Wolgadeutschen, die haben alles in sich und wir haben dann, als die offizielle Veranstaltung vorbei war, wurden deutsche Lieder gesungen, aber es wurden von den Chören eben auch russische Lieder gesungen. Mhm. Und es darf alles gleichzeitig sein. Man hat so vieles in sich, so viele Dinge. Und wenn man immer mehr guckt auf das Gemeinsame, dann kriegen wir das auch hin. Man kann das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen und man sollte es auch gar nicht wollen. Es ist, wir sind hier in einer wunderbaren Demokratie, die viele Möglichkeiten für viele bietet. Und wer diese Regeln irgendwie akzeptiert und sie zu schätzen weiß, das sollte es keine Rolle spielen, wo die Person oder die Eltern oder gar Großeltern irgendwie mal geboren sind.
Zum Abschluss nochmal hier in dem Podcast Lage an der Leine. Wo kann man denn in Hannover die deutsch-türkische Freundschaft eigentlich besonders schön erleben? Die Frage nochmal an euch beide. Wer sagt, Mensch, ich möchte eigentlich auch Begegnungsorte erleben? Wo wird das hier sichtbar in der Landeshauptstadt?
Also ich würde das gar nicht so explizit trennen wollen, sondern die deutsch-türkische Freundschaft, die lebt unter uns, die ist so präsent mit so einer Herzlichkeit und ich kenne so viele Persönlichkeiten, die türkischstämmigen Menschen, die hier so Großartiges geleistet haben und diesem Land auch so viel gegeben haben, die sich tagtäglich engagieren. Also wenn man die Zeitung liest oder ein bisschen mit offenen Augen durch die Gesellschaft läuft und auch mal darauf achtet, dann sieht man die deutsch-türkische Freundschaft überall und sie ist allgegenwärtig.
Ich glaube, die Orte sind heute nicht mehr so klar definiert, wie Frau Kürtsche das auch gesagt hat, sondern die Orte sind überall. Die sind an den Schulen, die sind an den Arbeitsplätzen, auch im Landtag, überall. Es ist völlig normal geworden. Die Freundschaften sind völlig normal geworden. Und ich glaube, dass das eigentlich das Beste ist. Und wenn ich dann einen Ort noch suchen wollte, hätte ich jetzt nochmal so ein Restaurant, wo ich diese Form von Gastfreundschaft bei einer guten Küche noch erlebe. Aber so generell muss man sagen, gibt's nicht die definierten Orte, sondern jedes Büro, jeder Betrieb, jede Schule kann und sollte so ein Ort sein.
Würden Sie zum Abschluss noch das Restaurant verraten? Geheimtipp nennen?
Bei mir um die Ecke das Kale und das ist das Tandoore, da wo man auch sehr schön sitzt. Es gibt viele, ich weiß, ich kann nicht alle aufzählen, aber das sind die Orte, mit denen ich irgendwie viel zu tun habe.
Da kann man auch sehr schön Bauchtanz erleben, habe ich zuletzt dort gesehen. Ganz klasse. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass ein bisschen deutlich geworden ist, was uns alle auch vereint und verbindet, dass man eigentlich gar nicht mehr so von Deutschen und Türken sprechen kann. Wir sind alles Mitbürger und Mitbürgerinnen, wie ich ja auch heute nochmal wieder gelernt habe. Und das ist ganz wichtig. Und mehr zu dem Thema können Sie auch in der nächsten Nobilis lesen. Dort führen wir nochmal spannende Interviews mit Migrantinnen und Migrantinnen der zweiten und dritten Generation aus der Türkei und ganz tolle Biografien werden dort zu entdecken sein. Vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Tag noch.
Dankeschön. Danke, danke.
Das war Lage an der Leine, ein Talk-Podcast der Nobilis mit Marleen Geider.